Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Mein heutiger Gast ist Unternehmer, Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei, Publizist, Keynote-Speaker, alles in einem und auch ein bisschen Philosoph und aktiver Passivsportler. Da werden wir heute sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aktiver Passivsportler. Als ich das erste Mal gehört, hat es mich ja fast umgehauen. Ich freue mich wirklich, Martin Hörmann hier in meinen Podcast Mission Machen eingeladen zu haben. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du meinen Ruf gehört hast und gekommen bist. Schön, dass du da bist. Lass uns doch heute einen schönen Podcast machen.
Lieber Christian, herzlichen Dank. Eine große Ehre und Freude, bei dir, bei euch heute Gast zu sein. Und ich bin gespannt, was die nächste Stunde bringen wird.
Genau. Wir werden ja hernach auch nochmal über deinen Werdegang sprechen. Soweit schon mal im Voraus. Du bist doch sehr nahe an den Themen Insolvenz, Sanierung, Restrukturierung. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen im Handelsblatt, das Handelsblatt Research Institut hat seine Konjunkturerwartungen für Deutschland wieder gesenkt. Ich glaube, die sind tatsächlich sehr pessimistisch im Vergleich zu anderen Instituten. Sie erwarten, dass die Wirtschaftsleistung auch nach dem Rückgang in 23, auch in diesem Jahr und aber auch in 25 jeweils um 3% sinken wird. Ja, es scheint so, dass Restrukturierung, Sanierung, Insolvenzberatung Hochkonjunktur hat. Lachst du da oder weinst du da?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage sogar. Also ich sage es jetzt mal so, ich bin ja eigentlich jedem Unternehmer dankbar, dass er nicht in der Lage ist oder war, die Verbindlichkeiten so zu ordnen, dass es in letzter Konsequenz dann zur Insolvenz kam, weil sonst hätte ich ja keine Existenzberechtigung und wüsste nicht, von was ich leben sollte. Also das ist der eine Punkt, jetzt überspitzt formuliert. Auf der anderen Seite, wenn man es natürlich gesamtwirtschaftlich betrachtet, ich bin auch Vater, habe zwei Töchter, das macht einem dann doch Sorge. Und zwar, sage ich mal, wie kommen die nächsten Jahre? Wie erfolgt die Transformation? Gucken wir uns die Automobilindustrie an. Gucken wir uns auch die besonders energieintensiven Betriebe an. Und der Standort Deutschland als solches an sich. Und das macht mir persönlich jetzt als Bürger dieses Landes Sorge, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe das schon mit einer ganz großen Skepsis, wo hier die Besserung herkommen soll. Ja, also viele Dinge, finde ich, sind sehr ideologisch getrieben. Mhm. Mir fehlt so ein bisschen der Pragmatismus. Alles muss immer, bevor was gemacht wird, fünfmal durchgeplant sein. Man darf bloß nie einen Fehler machen. Und da bin ich ja eher ein Freund zu sagen, komm, fang halt einfach mal an. Und wir stolpern da rein und gucken, wie wir da rauskommen, entwickeln was nach vorne. Ja, das ist so der Weg, den ich eigentlich ganz sinnvoll finde, ja, aus den Fehlern dann lernen, was nach vorne zu bringen. Ja, aber wir dürfen da auch kein Trübsal blasen, weil jede Chance, jede Krise hat auch eine Chance. Ja, das muss man auch dazu sehen. Also vor 4 Jahren, als es schon hieß, ja, es kommt ganz groß, jetzt die ganzen Krisenunternehmen, als Corona losging. Ja. Das hat auch tolle Sachen hervorgebracht, Corona. Ja, also das Thema Homeoffice, überhaupt gar kein Thema mehr. Man spart sich viele Reisekosten. Heute ist überhaupt kein Problem, dass du über Teams irgendwelche Konferenzen machst. Also das sind ja auch positive Effekte, was
klar,
mitbringt.
Klar. Das sicherlich war ja auch, glaube ich, sehr stark geprägt durch die Förderung, ja auch eine verhältnismäßig geringe Insolvenzrate zu erkennen. Jetzt könnte man natürlich auch den Eindruck haben, das ist jetzt eine Art Bereinigung. Es gibt diesen Tsunami, über den wir, glaube ich, seit 4 Jahren gesprochen hatten. Siehst du das so oder?
Also es ist auch noch andere Triggerpunkte. Also es ist tatsächlich eine Bereinigung. Was interessant ist, also wenn wir es mal vergleichen, Finanzkrise damals 2008, 2009, von dieser Zahl der Unternehmensinsolvenz sind wir ja nach wie vor weit entfernt. Ja, das pendelt sich so langsam auf Normalmaß ein. Was allerdings schwierig ist, wir haben jetzt doch viele Unternehmen in der Größenordnung 200 Arbeitnehmer, größer, die eigentlich auch so gar nicht so auffallen. Ja, wir merken immer nur die ganz großen Unternehmen häufig, die da wahrgenommen werden. Und das ist schon dramatisch. Aber das sind natürlich viele Dinge, die, sag mal, aus der Corona-Ecke kommen. Aber dann haben wir einfach ganz viele Krisen auf einmal gehabt. Wir haben diese Corona-Situation gehabt. Ich meine, die digital waren, ja, also für uns im Büro damals, wir waren schon immer digital. Ich hatte schon vorher viele Mitarbeiterinnen im Homeoffice. Das war gar kein Problem, die Umstellung zu machen. Ich habe die Mitarbeiter natürlich vermisst, häufig im Büro, weil manchmal war ich mit einer Sekretärin der Einzige im Büro, aus Schutzmaßnahme eben. Aber es kamen dann halt weitere Effekte dazu. Der Krieg gegen die Ukraine, die Explosion der Rohstoffkosten und aus meiner Sicht mit ein ganz gravierendes Problem ist ja eigentlich der große Fachkräftemangel. Und auch teilweise, muss ich dazu sagen, auch die Einstellung der Menschen zu der Arbeit. Ja, also das so früher für uns, hast du ja, oder wo ich damals angefangen habe, war für mich Arbeit als solches der Mehrwert. Man kann sich verwirklichen, man macht seine Arbeit ja auch gerne. Ja, also 16 Stunden ist überhaupt kein Problem. Und da stelle ich auch so einen Wandel fest und das ist so das Thema, wo wir ganz arg unter Druck sind. Und wenn ich es jetzt mal auf Deutschland herunterbreche, das war ja so am Anfang deine Frage, wo sind wir jetzt für ausländische Arbeitskräfte attraktiv? Ja, es ist schwierig, hier eine Wohnung zu finden. Die Behörden, keiner spricht Englisch, jetzt mal übertrieben ausformuliert. Sozialabgaben hoch, Steuern hoch. Das sind alles eigentlich so kleine Punkte, wie man die angehen würde, weil wir sind ein tolles Land. Ja, wir haben es immer geschafft, aus Krisen zu lernen. Aber momentan sind wir halt doch sehr stark im Jammermodus, ja, und in dem Blaming Game, die sind alle schuld. Das hilft mir aber nichts, ja. Das ist immer so der Blick in die Vergangenheit. Da wäre ich wütend, ja. Dann gucke ich nach vorne, sehe nur die Angst irgendwie, wie wird die Zukunft. Aber was kann ich denn heute konkret machen? Was können wir heute machen, dass es weitergeht? Aber da fehlt natürlich irgendwo auch, sage ich mal, auf politischer Ebene jemand, wo ich das Gefühl habe, der verkörpert es jetzt auch wirklich nachhaltig. In der Insolvenzsituation habe ich das Glück, muss ich sagen, wenn ich als Insolvenzverwalter bestellt werde, dann ist klar, ich habe diese Aufgabe, ich habe diese Berechtigung, ich habe jetzt diese Position, da kann ich Dinge nach vorne treiben. Und allen ist klar, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Und politisch, also wer fällt mal da ein? Der Willy Brandt, der mal was vorne getrieben hat, und auch der Gerhard Schröder, das muss man so sagen. Und dieser Aufbruch, ja, also Leute, die was vorantreiben, das würde ich mir wünschen, dass wir irgendjemanden mal haben, der da rauskommt und der auch nicht immer gleich einen Shitstorm hat, wenn mal was schief geht. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen in Deutschland, einer macht was, dann geht's daneben und dann geht da ein Shitstorm über die Leute los. Da braucht man schon ein hartes Fell, um das durchzustehen.
Aber wenn du nochmal auf diese Treiber, die Insolvenz natürlich mit anstoßen oder vielleicht auch vermehren, schaust, wir gucken ja gerne auf die Politik, wir schimpfen auch gerne auf die Politik und ich glaube, da gibt's an der Stelle auch nicht viel zu sagen, aber müssen wir nicht auch als Unternehmer, als Unternehmen in solchen Situationen Verantwortung tragen und uns mit den Bedingungen, die da nun mal da sind, ich möchte nicht sagen, zurechtfinden, ja doch, zurechtfinden ist vielleicht sogar das Richtige, aber dann eben das tun, was in meiner Hand ist, um eben diese Situation, und wir wissen ja, wir müssen in Legislaturperioden denken, das zumindest dann in den Griff zu bekommen.
Absolut, ja, sehe ich genauso. Und dann, wenn man mal ganz kurz der Ausflug zu den Politikern, den kann man ja gar keinen Vorwurf machen, weil die sind für 4 Jahre gewählt und das Ziel ist, wiedergewählt zu werden. Und das Ziel müssen die erreichen. Während ein Unternehmer, und jetzt gucke ich mir, jetzt, man hört es ja immer ein bisschen an, ich komme ja aus dem schwäbischen Bereich, ja, jetzt stelle ich mir so den klassischen schwäbischen Familienunternehmer vor. Und da gibt's eben bei uns im Schwäbischen zum Glück noch relativ viele. Der denkt nicht kurzfristig, der denkt langfristig. Die denken teilweise in Generationen. Was ist die richtige Entscheidung? Der hat einen Bezug zu seinen Arbeitnehmern und hat einen Draht zu denen. Und der wird da immer irgendwie erfolgreich sein.
Das hast du vorhin gesagt, dass wir noch nicht das Niveau der Insolvenzwelle erreicht haben wie 2008, 2009 in der Zeit, wo wir eine auch weltweite Finanzkrise hatten. Man hat ja den Eindruck, dass es doch schon sehr ein lokales, regionales Phänomen ist, weil wir ja im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ja wirklich mit dem Wirtschaftswachstum zu kämpfen haben. Aber trotzdem rechnen, habe ich die Kreditversicherung Allianz Trade als Quelle mit rund 21.500 Firmenpleiten in diesem Jahr. Nächstes Jahr soll es noch mehr werden oder zumindest in der gleichen Größenordnung. Das heißt also, da ist auch noch nicht Ende in Sicht.
Nein, also das, ich halte diese Zahlen auch für sehr valide. Aber jetzt auch nochmal, warum gerät denn so eine Firma in die Insolvenz? Also haben wir ein Geschäftsmodell, das nicht funktioniert?
Ja.
Und da bietet natürlich so eine Insolvenz auch eine Riesenchance. Ja, ich kann Dinge abschneiden und ich, also zum Beispiel ungünstige Verträge ablehnen oder ich kann halt auch Betriebsteile leichter schließen. Ich habe auch die Chance, weil die Verbindlichkeiten dann auch einen möglichen Erwerb nicht behindern, dass ich einen neuen Investor finde, Stratege, Finanzinvestor, wen auch immer, der dann sagt, ich übernehme das, das hat für mich einen Mehrwert. Da gibt's einen guten Kern, der zu erhalten ist. Also diese Chancen gibt's auch. Den wesentlichen psychologischen Vorteil, den ich halt sehe, der Mensch hat wahnsinnig Angst vor Veränderung. Geht mir persönlich genauso. Ja, jetzt hast du mich vorgestellt als aktiven Passivsportler. Wenn du jetzt mein Arzt wärst, würdest du sagen, lieber Martin, du musst jetzt innerhalb eines Jahres 20 Kilo abnehmen, sonst stirbst du innerhalb von 24 Monaten. Ich glaube, das würde ich schaffen, weil ich dann diese so getrieben wäre und sehe, ich muss mich verändern, sonst habe ich keine Chance. Und in der Insolvenz, ja, da ist es eben dieser Veränderungsdruck ganz groß. Und den Leuten ist es auch bewusst. Ja. Das heißt also, jetzt sind wir an dem Moment, jetzt ist die Entscheidung, ich glaube, Kairos, griechisch, jetzt geht es entweder links oder rechts, ja. Plus oder Minus. Und das setzt natürlich auch wahnsinnig viele Kräfte frei. Ja. Und jetzt nur mal kurzer Schwenk in die Politik. Da haben wir halt noch nicht die Wahrnehmung so. Und deswegen macht es natürlich für die Politiker oft auch schwierig. Ja. Sind wir wirklich schon so, wird diskutiert. Aha. Aber in der Insolvenzsituation spürt es jeder. Moment, ich habe das Geld nicht bekommen. Wie kriege ich jetzt an das Geld? Wie sieht das aus? Und so weiter und so fort. Also von daher die Chance, Dinge zuzuspitzen und dann eine gute Entscheidung zu treffen, die darf man nicht nehmen lassen.
Finde ich cool, weil du tatsächlich ja auch viel über den positiven Teil einer, sagen wir mal, Bereinigung, einer Insolvenz, und lassen wir das, ist ja ein bisschen negativ, sagen wir mal, bewertet das Wort, kriegt jeder gleich weiche Knie, aber du sprachst ja durchaus von sehr viel positiven Effekten, die sich daraus ableiten lassen können. Was macht es mit den Unternehmen, wenn sie mit dir in Berührung kommen? Also denken die da auch unmittelbar sofort, jetzt kommt der liebe Doktor und der hilft mir, oder es kommt der Leichenbestatter und hilft mir, mein persönliches Grab auszugraben?
Also da muss man natürlich zwei Dinge sehen. Für den Unternehmer ist der Schritt, in die Insolvenz zu gehen, ein extrem schwieriger Schritt. Weil, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dieses Blaming Game, ja, der ist schuld, auf den wird alles abgeladen, man wird als Versager dargestellt, Scham spielt vielleicht auch eine Rolle. Und da muss ich wirklich sagen, da beneide ich keinen Unternehmensführer darum, dass er diesen Schritt gehen muss. Mhm. Und die Kunst besteht ja darin, die Leute dann in der Situation mitzunehmen. Mhm. Ganz tragisch finde ich dann natürlich die Fälle, klassischer schwäbischer Unternehmer, die Familie hat bis zuletzt alles reingesteckt, der ist Ende 50, Anfang 60, da ist klar, der hat vielleicht gar nicht mehr die Kraft, was Neues aufzubauen. Mhm. Und da habe ich dann für mich gemerkt, dass die Tätigkeit in der Situation eigentlich schon, da bist du eigentlich mehr so psychologischer Berater auch und Betreuer. Du musst diese Leute mitnehmen, du musst die Leute abholen.
Aber wann,
du musst
wann,
Perspektiven wann, aufzeigen.
Wann fängst du damit an, diese Hand zu nehmen und ihn
in
zu führen?
In dem Moment, wo ich den Beschluss habe vom Gericht.
Und aber nicht vorher.
Nein, da kann ich ja gar nicht.
Ihr auch als Anwaltskanzlei nicht? Oder seid ihr also, da schon in Teilen? Also, ist ja also ihr beschreibt euch ja als hybride Anwaltskanzlei. Ja. Finde ich ja vom Wording durchaus passend.
Ja. Also das ist ein ganz toller Einwurf von dir. Also wir haben ja in Deutschland wirklich ein super Sanierungsrecht. Das muss man wirklich sagen. Und ganz früher war es so, entweder hast du dich mit deinen Gläubigern geeinigt, aber die mussten nicht mitmachen. Also wenn da einer gestört hat, ein Akkordstörer, dann gab es keinen Konsens, dann gingst du in den Konkurs. Und heutzutage ist es so, wir haben ein Riesentool an Möglichkeiten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, seit ein paar Jahren gibt es dieses Staruk, das jetzt auch immer mehr bekannter wird, wo ich Schulden regulieren kann außerhalb von einem Insolvenzverfahren. Wenn ich merke, ich muss in die Insolvenz, zum Beispiel ich muss irgendeinen Betriebsteil schließen, ich muss Verträge ablehnen, dann kann ich das in Eigenregie machen, wie in Amerika, diesen berühmten Chapter 11 Verfahren. Das heißt, ich kann selber als Unternehmer Teil der Lösung sein und aktiv mitwirken durch ein Plan, dann einen Vergleich mit allen Gläubigern da herauszukommen. Oder aber es gibt dann eben den klassischen Fall mit einem Fremdinsolvenzverwalter. Ja, also da gibt es genügend Möglichkeiten. Das heißt, wenn einer merkt, ich habe ein Problem und er spricht dann Berater an, oder in der Regel ist ja so, über einen Finanzierer gibt eine Bankrunde, Krisensitzung, Und man kommt dann so rein in den Fall, wir haben viel mehr Möglichkeiten als früher. Und je früher man reingeht, umso besser ist es eigentlich auch, da durchzukommen. Ganz schlimm waren früher die Fälle, ich sage mal überspitzt formuliert, der Unternehmermarkt, das in der S-Klasse, das Benzin reicht nicht mehr. Jetzt fahre ich einmal zum Insolvenzgericht und stelle den Insolvenzantrag. Das ist relativ schwierig, was zu machen. Aber je früher man reingeht, man hat ja Möglichkeiten.
Liegt's da an der emotionalen Würde oder Hemmnis, diesen Schritt zu tun, oder ist es nach wie vor Unkenntnis?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich zum Teil, interessanterweise nach wie vor tatsächlich auch Unkenntnis, auch eine falsche Vorstellung, wie sowas abläuft. Aber die emotionale Geschichte, die darf man einfach auch nicht unterschätzen, das Psychologische, weil es ist ja in gewisser Weise auch ein Eingestehen, ich war nicht in der Lage, diese Krise zu bewältigen. Ja, jedes Unternehmen, und wenn ein Unternehmer ehrlich ist, würde er sagen, Mensch, ich stand schon dreimal vor der Insolvenz, ja, ich konnte es aber irgendwie hinbekommen, ist eine Herausforderung, und dann schafft man es halt nicht. Also der psychologische Effekt ist groß. Und was natürlich für uns, bei uns nach wie vor noch so ein bisschen mit verknüpft ist, der wirtschaftliche Tod, ja, also für den Unternehmer.
Das ist ja ein bisschen anders als
in USA. Amerika, genau. Also da musst du mindestens ja viermal eine Pleite gemacht haben, dass du überhaupt ernst genommen wirst.
Erfolgreich.
Überspitzt formuliert. Und in so Situationen ist es ganz schwierig, aber selbst da können Sie was Positives rausnehmen. Ja. Ich sage zu vielen Unternehmern dann, wissen Sie, Sie werden jetzt etwas ganz Tolles erleben. Sie werden jetzt feststellen, wer Ihre wahren Freunde sind. Ja. Wer waren denn Freunde, die immer Volk da waren, und wer sind jetzt Ihre wahren Freunde? Also selbst in so einer schwierigen Situation kann man ja irgendwas Positives mit herausnehmen.
Ja. Wir haben uns ja kennengelernt vor über einem Jahr auf der Sanierungskonferenz in Heidelberg. Da hattest du einen wunderbaren Vortrag gehalten und da hattest du dich ja damals auch vorgestellt als dieser aktive Passivsportler. Das fand ich total lustig. Und du hast einen tollen Vortrag gehalten. Vermutlich kann man das auch irgendwo nachlesen im Netz. Aber da hast du vor allem viele Zitate von Marc Aurelius verwendet und vor allem auch von Jürgen Klopp. Jetzt ist die Frage, wo und wie kann Marc Aurelius oder Jürgen Klopp in einer Sanierung helfen?
Also großartig, vielen Dank. Also ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Zu Beginn meiner Berufskarriere, wenn du anfängst, du hast ja von nichts eine Ahnung. Das ist ja wirklich, irgendwie beschützt einen dann so, wie der Hermann Hesse das schon geschrieben hat, so der Zauber des Anfangs. Und man stellt dann relativ schnell fest, dass man mit dem Schönfelder, das ist also diese Gesetzessammlung, heißt aber, glaube ich, mittlerweile ist sogar anders.
Aber ich kenne auch noch unter Schönfelder.
Ja, unter Schönfelder, ja. Unterm Arm kannst du keine Betriebsrundführung machen. Das funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Und da habe ich relativ schnell für mich gemerkt, okay, du hast in kürzester Zeit dieses insolvenzrechtliche Handwerk und es ist ein Handwerk, das du lernst. Aber um wirklich durchzudringen, brauchst du psychologische Kenntnisse, emotionale, soziale Kompetenz. Das fällt dem einen leichter, dem anderen schwerer. Ich war immer schon, ich würd mich jetzt mal als verträglichen Menschen beschreiben. Also wenn ich ein Hund wäre, wäre ich wahrscheinlich so ein Pudel oder so ein Dudel, also
Labradudel.
Ja, also kein Rottweiler auf jeden Fall. Aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe mit Rottweiler, dann würde ich immer einen Rottweiler als Begleithund mitnehmen, dass ich nicht unter die Räder komme. Aber, also sprich, du brauchst diese emotionale Kompetenz. Aber die emotionale Kompetenz ist nicht alles, weil du kannst noch so viele Techniken des aktiven Zuhörens trainieren. Wenn deine innere Haltung dazu nicht stimmt, wird es nie funktionieren. Das sind wir auch wieder bei dem Punkt, ich glaube, ich kann es auf Englisch sagen, you can't teach attitude. Also du kannst Haltung nicht lehren, das muss man vorleben. Und da habe ich mir so und ich habe mit meinem Doktorvater zusammen, mit dem Professor Christoph Paulus, mal vor über 10 Jahren einen Aufsatz geschrieben zur emotionalen Kompetenz im Insolvenzverfahren. Und jetzt ist der 70 geworden und ich durfte den Festschriftbeitrag beisteuern und ich habe dem Christoph Paulus für meine persönliche Denkweise wahnsinnig viel zu verdanken. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal an, welcher Mindset ist denn für einen Insolvenzverwalter interessant? Und dann kommt man natürlich zu Marc Aurel, weil, sagen wir mal, ganz viele Menschen in Krisensituationen waren ein Anhänger seiner Theorien, seiner Gedanken. Also allererster Stelle natürlich Helmut Schmidt, der ist ja ausdrücklich auch in seinen Büchern erwähnt, oder auch der Nelson Mandela zum Beispiel, war auch ein großer Stoiker. Und so kam halt einfach die Idee, die Gedanken, die da dahinter stecken. Und ein Gedanke von Marc Aurel ist ja immer, Leute, dir steht ja nur die Präsenz vor Augen. Also du hast nur den jetzigen Moment. Du hast nicht die Vergangenheit, die ist so weit, du hast nicht die Zukunft. Und jetzt so beim Jürgen Klopp. Also für mich, Jürgen Klopp ist eh überragender Menschenfänger, Menschenführer. Ich bewundere es, wenn da irgendwas von dem auftaucht, YouTube oder was zu lesen ist, das verschlinge ich. Und das Spannende finde ich, als der ja damals die Champions League gewonnen hatte, da haben die gegen Barcelona gespielt im Halbfinale, haben 3-0 verloren. Dann hat er gesagt, im Hinspiel, dann hat seine Mannschaft gesagt, wir haben nicht schlecht gespielt, das Ergebnis stimmt nicht. Aber jetzt fliegt man zurück, jetzt denkt man nicht ans Rückspiel, sondern wir denken an unser nächstes Spiel, das war glaube ich gegen Newcastle United, wir konzentrieren uns nur auf das Spiel. Das heißt, man konzentriert sich immer nur auf die Dinge, die gerade anliegen. Und dann, wenn du alles gibst, und du kannst ja nicht mehr wie alles geben, dann hat es im Halbfinale geklappt und die schlagen Barcelona mit Messi 4-0 und kommen dann in das Finale. Und das ist dann schon, das sage ich oft auch in so Betriebsversammlungen, wenn die Leute verunsichert sind und sagen, wissen Sie, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Wenn Sie jetzt zurückschauen, waren Sie wütend, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Schauen Sie nicht so sehr in die Zukunft, weil das macht Angst. Sind Sie im Hier und Jetzt, versuchen Sie das, so schwer das auch fällt. Und jetzt als Kirchengemeinderat muss jetzt auch ein bisschen biblisch werden. Im Vater Unser steht ja auch drin, gib uns unser täglich Brot, also nicht das von gestern und nicht das von morgen, sondern das heutige Brot. Das heißt also die Konzentration, und das ist ja eh die ganz große Kunst, was steht heute an und auf das sollte ich mich konzentrieren. Und wenn ich das mache, dann habe ich alles gemacht, mehr wollen nicht machen.
Heißt Fokus auf die Schritte, die zu tun sind, um eben jetzt sich neu auszurichten, Ballast loszuwerden, all die Dinge, die gemacht werden müssen, um dann die Zukunft auszugestalten.
Ja,
passt natürlich wunderbar. Du hast ja schon ein paar Punkte deines Werdegangs angedeutet, aber ich finde es ja so toll, man sieht ja ein bisschen Bild, aber wir sehen vor allem Ton oder hören Ton. Du bist ja wirklich ein extrem positiver Mensch und die unmittelbare Assoziation mit einem Insolvenzverwalter oder einem Sanierungsleiter ist ja irgendwie so ein bisschen konträr. Sag doch mal, wie bist du in diesen Berufsstand gekommen? Wie war dein Werdegang? Hast du dich mit dem Thema schon beschäftigt, als du im Sandkasten Burgen erobert oder vielleicht in die Insolvenz gebracht hattest? Oder war das erst so eine Entwicklung im Laufe des Studiums?
Also, das war natürlich alles geplant von Kindheit an und es ging nur die Linie nach oben.
Das habe ich mir fast so gedacht.
Nein, also überhaupt nicht. Also so hart das klingt, es war wirklich alles Zufall. Und ich versuche das auch immer Mitarbeiter und ich auch im Gespräch mit meinen Kindern, die sich so Gedanken machen, Mensch, jetzt muss ich das machen und so weiter. Dann sage ich, du, am meisten lernst du, wenn du irgendwelche Rückschläge erlebst. Und das Leben läuft nicht ganz nach oben, sondern in wellenmäßig. Und da ist der Lerneffekt am höchsten. Ja. Und ich finde auch ehrlich gesagt, wenn ich Bewerbungen reinbekomme, wenn da einer so einen krummen Lebenslauf hat, das finde ich eigentlich spannender wie einer, der nur durchgestartet ist. Jetzt zu mir, der Zufall. Also ich hab nach dem Jurastudium, gibt's so eine Passage da.
Aber das Thema Jura hatte ich schon gefixt. Das ist schon mal der erste.
Ja, da bin ich jetzt aber auch ehrlich. Also ich komme aus einer ganz normalen Familie und das war eigentlich damals auch relativ hart, weil da wurde so eingeteilt, was die Eltern vom Beruf her sind und auf die Schule darfst du dann. Und bei mir war das dann die Realschule, wollte immer aufs Gymnasium, ging dann nicht. Also meine Realschule, hab dann, und das ist das Schöne in Baden-Württemberg, hab danach der Realschule dann das Abitur gemacht, war in den naturwissenschaftlichen Fächern gut, wollte immer Ingenieur werden, das war für mich das Höchste. War dann auf dem technischen Gymnasium, totaler Reinfall, die volle Null. Also das war dann schon ein Unterschied in Mathe, Physik, so Realschule zu Gymnasium. Und hab dann aber für mich dann während der Bundeswehrzeit gemerkt, schwätzen konnte ich immer ganz gut, ich konnte gut zuhören und sah dann mal im Fernsehen so eine Folge von Liebling Kreuzberg während meiner Bundeswehrzeit. Mhm. Ja. Hatte mir den Fuß gebrochen bei der Bundeswehrzeit, guckte mir das da an und dann dachte mir, das ist eigentlich auch toll. Der trinkt da so einen Cognac, isst so ein Wackelpudding. Das könnte auch was für was sein. Und ich hatte eine Bekannte, die hat Jura studiert. Und ich frage, du sag mal, wie ist denn eigentlich das mit dem Jurastudium? Ist das eigentlich schwierig? Und sagt sie, nö, du, das schaffen so viele, haben das vor dir geschafft, so viele schaffen es nach dir, warum sollst du es nicht schaffen? Und in der Tat, zahlenmäßig war damals auch nicht so mein Ding, Jura. Und dann muss ich echt sagen, da hat es mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich finde es auch heute noch super interessant, weil Jura ja eigentlich auch so, weil du weißt, wie Macht funktioniert, wie das abläuft. Und habe dann Jura studiert und wollte dann immer Steuerrecht machen. Mhm. und hatte dann aber, da gibt's so eine Wahlstation als Rechtsreferendar und bin dann damals zu einer, es war so die größte Steuerrechtskanzlei bei uns in der Umgebung, ich war dann so in der Ulmer Ecke wieder und war dann damals, hatte ich mich bei Werner Schneider beworben, der ein ganz großer Insolvenzverwalter und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer war und war bei ihm im Vorstellungsgespräch und der sagte dann zu mir, also im Steuerrecht haben wir keinen Bedarf, aber die Wahlstation können Sie im Insolvenzbereich machen. So. Hab sie dann gemacht und bin dann, sind 25 Jahre her, da hängen geblieben. Hm. Kann auch nichts anderes mehr, würde ich sagen, weil das einfach auch ein faszinierendes Gebiet ist.
Aber weil du vorhin gesagt hast, wir haben ja vorhin gesprochen, es ist jetzt momentan eine Riesenwelle.
Ja.
Wie gesagt, das war das eine lachende und das andere weinende Auge. Aber was macht man dann, wenn es eben nicht zu einer Insolvenzwelle kommt? Die Zeiten zwischen 2008 und 2021.
Also da muss ich dazu sagen, das kann ich zum guten Glück sagen. Ich hatte eigentlich immer zu tun, immer Arbeit. Und es gibt ja auch Insolvenzverfahren. Ja, also das ist gerade so von der Masse her so angezogen hat, das ist vielleicht so die Ausnahme. Aber Insolvenzverfahren gibt's ja immer, weil kein Wirtschaft, also das, ohne Insolvenzen geht's halt nicht, weil nicht jeder hat halt Erfolg mit seinem Unternehmen und dann müssen die halt abgewickelt werden. Ja.
Dann hast du also dein Referendariat war das dann.
Also die Wahlstation im Referendariat, genau. So die letzte Station vor dem Examen, genau.
Und dann hast du deine Promotion gemacht. Wo hast du studiert in
also ich hatte Ulm. Ich hatte in Ulm gibt's keine juristische Fakultät und in Augsburg gab es früher keine medizinische Fakultät. Das heißt, die Augsburger sind zum Medizinstudium immer nach Ulm und die Ulmer sind zum Jurastudium immer nach Augsburg. Ich hatte in Augsburg studiert. Hintergrund war auch, muss ich dazu sagen, meine damalige Freundin, meine heutige Frau, also wir sind auch schon über 30 Jahre zusammen und dann war das mir auch wichtig, sag mal, zeitnah zu sein, weil die lebte noch in Ulm, dass wir uns wenigstens am Wochenende sehen. Und da habe ich in Augsburg studiert, habe dann beim Christoph Paulus in Berlin an der Humboldt-Uni promoviert und habe mein Referendariat dann auch wieder im OLG.
Auch das war Zufall? Oder war das schon eine
Nein, das war ehrlich gesagt auch Zufall, weil ich hatte auf dem Lehrplan im zweiten Semester Rechtssoziologie, konnte man da gar nichts drunter vorstellen und wusste, der Christoph Paulus hat das unterrichtet, dachte, höre ich mir das mal an. Mhm. Und dann lief ich da in diese Vorlesung rein und das war halt auch der Christoph Paulus, ein Professor, der war anders wie alle anderen.
Das hast du gesagt oder geschrieben. Wie kann man das abfassen?
Also eine Vorlesung unter Christoph Paulus, die hat immer den Mehrwert gehabt. Man hat juristisch sehr viel gelernt, aber man wusste auch, wenn man mal einmal in Bologna ist, man muss in die Straße gehen, da gibt's eine gute Eisdiele.
Also, ach so, okay.
Ja, und also man hat immer mehr mitgenommen als das normale juristische Denken. Und das hat mich schon sehr stark geprägt, seine Denkweise. Mhm. Mir war es echt auch eine große Ehre, mit ihm damals diesen Aufsatz zu schreiben und jetzt für ihn diesen Festschriftbeitrag. Mhm. Und da habe ich sehr viel eigentlich für meine persönliche Entwicklung gelernt.
Ja. Dann bist du aber bei Schneider-Geiwitz geblieben.
Genau.
Bis 2008.
Genau.
Und dann hat es sich gepackt.
Mir hat es das so gut gefallen. Ich habe auch heute noch einen tollen Kontakt zu allen und zu den ehemaligen Kollegen oder zum Arndt Geiwitz. Aber bei mir war halt der Wunsch, ich wollte es mich halt mal selber probieren. Schaffe ich es alleine? Also so dieses unternehmerische Gehen, schaffe ich es alleine? Und da war das Tolle, dass ich über eine Fortbildung meine Partner kennengelernt hatte, den Alexander Reus, Christoph Herbst, Vincent von Braun und Tobias Wahl. Und dann haben wir mit Anchor gestartet. Mhm. Und das ist auch wieder die Zufälle des Lebens. Ja. Also wenn heute fragt, ja, hättest du das gesehen vor 25 Jahren, dass du heute da stehst, wo du stehst, dann sage ich, nö. Das hat sich halt so ergeben, man entwickelt es gemeinsam. Und ja, das erfüllt einen dann irgendwo so im Rückblick auch mit Freude, dass man den Mut damals hatte, diesen Schritt zu gehen. Ja.
Ist ja mittlerweile eine große Kanzlei, ihr seid bundesweit aufgestellt und ihr habt eben auch einen breiten Aufschlag. Also eben nicht nur in der Insolvenz, sondern auch vorinsolvenzlich mit Managementberatung, Strukturierungsberatung, was eben, sag mal, Menschen mit ein bisschen Vorausdenken die Gelegenheit gibt, vielleicht noch vor der Insolvenz richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, ideal ist natürlich, wenn du die Wahlmöglichkeit hast. Ja, wenn du mal aufzeigst, die Wege gibt's, welches, und wenn du entscheiden kannst. Das Problem ist natürlich, wenn dir irgendwann das Geld ausgeht als Unternehmer, dann hast du nicht mehr die Wahlmöglichkeit, dann musst du stellen.
Ja.
Dann gibt's trotzdem noch Lösungen, aber natürlich ist es schöner, wenn du mehrere Wahlmöglichkeiten hast.
Mir ist es ja immer wieder passiert, dass gerade in so Situationen, wo man auf der einen Seite einen starken Gesellschafter hat, das jetzt Finanzinvestoren sind oder Familie oder was auch immer, und auf der anderen Seite Geschäftsführer, Fremdmanager, die ja dann möglicherweise auf das Thema Tatbestand einer Insolvenz unterschiedlich draufschauen. Bist du mit sowas konfrontiert und wie geht man mit sowas um?
Wie meinst du das jetzt unterschiedlich draufschauen?
Ja, der Fremdgeschäftsführer, der sagt, also wir sind eigentlich jetzt hier kurz vor unserer Insolvenz und müssen jetzt sofort anmelden. Der Gesellschafter sagt, also jetzt halt mal die Füße still, da geht doch noch was. Sprich das mit mir ab. Und also diese teilweise Diskrepanz zwischen der Perspektive, ist es jetzt zahlungsunfähig oder nicht?
Also das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Rechtsprechung zur Geschäftsleiterhaftung sehr streng ist, ja. Also
was für den Fremdmanager spricht, der dann gegebenenfalls.
Ja, also ich sage jetzt mal so, wenn man merkt, es gibt ja gesetzliche Vorgaben und durch dieses Staruk, dieses neue Gesetz, wo ich auch außerinsolvenzlich sanieren kann, gibt es ja klare Vorgaben. Ja,
schon für, deutlich vor einem.
Ja, dass ich ein Kontrollsystem errichten muss, dass ich das monitoren muss. Und da muss man eigentlich jedem zwingend raten, dann anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil das eben so komplex auch ist. Klar. Und wenn Insolvenzgründe vorliegen, ja, dann muss ich den Schritt gehen. Ja, da gibt's natürlich Voraussetzungen. Ich muss die Gesellschaft informieren. Ja. Und wenn man den Schritt nicht gehen will, dann muss man halt sagen, okay, dann war's das für mich, dann lege ich halt das Amt nieder. Aber in dem Bereich ohne rechtliche Beratung, also das ist ja wirklich, das kann man nicht machen. Ja.
Aber wie geht ihr in so einer möglicherweise etwas konfliktreichen Konstellation um? Seid ihr dann mehr auf der Seite der Geschäftsführer? Seht ihr das als Ganzes? Beratet ihr dann die Geschäftsführung und den Gesellschaft, falls es da unterschiedliche Perspektiven mit unterschiedlichen Handlungsoptionen gibt?
Also das ist tatsächlich so die ganz interessante Frage für einen Juristen jetzt, wen berate ich an dieser Stelle? Normalerweise berät man das Unternehmen so. Und in der Regel laufen die Interessen des Unternehmens mit dem Geschäftsführer gleich. Jetzt kann es natürlich eine Situation geben, wo das Interesse des Geschäftsführers, wie du es gerade angesprochen hast, gegen das Interesse des Unternehmens läuft. Und spätestens in dem Moment muss man, um rechtlich sauber zu sein, darauf achten, dass dann derjenige einen eigenen rechtlichen Berater oder eine eigene rechtliche Beraterin bekommt, weil da einfach eine Interessenkollision möglich ist. Und das sieht man an den großen Sanierungsfällen dann auch im Vorfeld, dass dann eben das Unternehmen von den Anwälten vertreten wird, der Geschäftsführer von jemand anderem. Und diese Rollenaufteilung ist eigentlich notwendig, um diese Interessenskonflikte zu vermeiden.
Lassen Sie jetzt vielleicht noch die letzten Minuten einen Blick nach vorne werfen. Ich hatte ja gesagt, wir reden übers Machen, nicht jammern. Ich will ja auch irgendwo so diesen Aufbruch mit diesem kleinen Impuls, den ich da setze, mit meinem Podcast schaffen. Und suchen wir ja da immer Gesprächspartner, die eigentlich aus meiner Perspektive genau so was verkörpern. Und ich sehe das ja in dir auch. Nichtsdestotrotz ist ja das Wort Insolvenz nicht unbedingt, oder steht, oder ist ja kein Synonym für Aufbruch. Oder vielleicht doch für Aufbruch in gewisser Weise. Wie siehst du da deine Rolle und was empfiehlst du dann möglicherweise auch Unternehmen, die so irgendwo mit diesem Thema auch sich mehr oder weniger bewusst beschäftigen? Was ist da deine Empfehlung? Was würdest du denen raten? Oder kannst du von dir aus sagen, Leute, aus dieser Rolle, aus meiner Rolle, ob als Verwalter, als Insolvenzberater, kann ich euch auch beim Aufbruch unterstützen und nach vorne, positiv nach vorne gehen?
Also meine Rolle, wenn ich als Insolvenzverwalter tätig bin, ist relativ klar. Ich bin in dem Moment, ab diesem Moment, wo das Gericht mich bestellt, Unternehmer auf Zeit. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen fortgeführt wird und dass wir für das Unternehmen eine gute Lösung finden, die alle irgendwie mittragen können.
Also nicht nur die Gläubiger.
Naja, also klar, ich muss ja alle einbinden.
Klar, alle.
Eine Sanierung, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das ganz stark geprägt ist durch Know-how, das, sage ich mal, im Gesellschafter-Geschäftsführer drinsteckt, eine Sanierung gegen den Gesellschafter wird auch schwierig. Das heißt, ich muss die alle mit einbinden. Das ist die Idealvorstellung. Ja, also die Idealvorstellung ist tatsächlich, und das habe ich auch schon erlebt, selbst von Mitarbeitern, oder die ich dann entlassen musste, die zu mir dann gesagt haben, es war so, sie mussten mich entlassen, aber es war immer ein fairer Prozess und dafür bin ich ihnen dankbar. Und dann ist es für mich auch, sage ich mal, eine Auszeichnung. Natürlich noch schöner ist es, wenn man keinen entlassen muss, aber das kann man sich halt nicht raussuchen. Jetzt aus Sicht des Unternehmers ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn er merkt, er ist in der Krise, dann braucht er einfach einen guten Berater. Aber einen ehrlichen Berater, der ihm nicht irgendwelche Luftschlösser baut, sondern sagt, so ist jetzt die Situation. Also die rechtliche Beratung ist das eine, der braucht einen guten betriebswirtschaftlichen Berater. Und wenn sie ganz gut sind, dann haben sie da irgendeinen Interimisten mit an der Hand, der auch die psychologischen Mechanismen versteht und die den mitnimmt. Und dann kann man wirklich gestalten. Und je früher, umso besser. Ich meine, das ist eigentlich das best investierte Geld. Wenn es dann nicht zur Insolvenz kommt, ist ja auch eigentlich ideal. Ja.
Kann sich eigentlich ein Unternehmer den Insolvenzverwalter aussuchen?
Das ist eine spannende Frage. Also früher ging da gar nichts, ja. Da hat, und das war immer die große Blackbox, ja. Also ja, sozusagen, man stellt Insolvenzantrag und das Gericht hat entschieden. Und der Gesetzgeber hat ja hier schon vor über 10 Jahren mit dem ESUG die Sanierung erleichtert. Das heißt, also wenn die Voraussetzungen ganz positiv waren, ja, wenn mir einer bestätigt hat, ich bin sanierungsfähig, das ist dieser ominöse, bekannte Schutzschirm, dann dürfte ich ja selber agieren und dann dürfte ich einen Sachwalter vorschlagen und den musste das Gericht dann auch bestellen. Und heutzutage ist es so, man versucht eigentlich, also wenn sie richtig gut berät, ja, dann versucht er natürlich auch die Gläubiger einzufangen und macht sich Gedanken, okay, wen könnte mich als Insolvenzverwalter vorschlagen oder als Sachwalter, Sachwalterin, die hat besondere Branchenkenntnisse, ist für diesen Fall besonders gut geeignet. Und dann kann man im Vorfeld auch einen Gläubigerausschuss bilden, sieht das Gesetz ausdrücklich vor, den dann vorschlagen und da gibt es eine gewisse Bindungswirkung. Das heißt, das Gericht muss dann den oder die vorgeschlagene Verwalterin dann auch bestellen.
Ja, ich glaube, ich habe da ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber es klingt super. Er vermag es, das betrifft dich, Martin, er vermag es, Menschen unmittelbar einzunehmen und mitzunehmen. Er schafft es auch schwierige Situationen durch seine Verbindlichkeit und Ehrlichkeit, die man ihm sofort abnimmt, würde ich jetzt sofort unterschreiben, zu lösen. Der ideale Verwaltertyp. Ja gut, steht vermutlich in deinem Steckbrief, aber es wird irgendjemand gesagt haben. Ich finde das toll und du verkörperst das auch. Also darum habe ich gesagt, also wenn ich in so einer Situation wäre als Unternehmer und ich bin da in der Region, dann würde ich tatsächlich auch sagen, ey, das sollte der Herr Professor Hörmann machen, der wird mich da schon durchbringen. Aber
man muss in der Situation vielleicht auch noch Folgendes dazu sagen. Das ist ja nie der Verwalter alleine. Das ist ja immer ein Team, das dahinter steckt. Das heißt, das sind Partner aus dem Büro, sind Kolleginnen, sind auch andere Berater, mit denen zusammenarbeiten. Und in letzter Konsequenz müssen auch die Gläubiger ein Team mit einem bilden und alle sagen, wir wollen das gemeinsam durchziehen. Und wenn die Zeit vielleicht nur ganz kurz ist, ich hatte auch mal eine Situation, war auch ein schwieriger Fall. Und da gab es auch zwischen den Gläubigergruppen unterschiedliche Auffassungen und da gab es eine Gläubigerausschusssitzung und da gingen wir danach gemeinsam essen. Und das war für mich eigentlich der Lösungspunkt. Die Leute haben sich dann in der ungezwungenen Atmosphäre kennengelernt und auf einmal war klar, wir wollen das Unternehmen jetzt retten und jeder sorgt dafür, dass seine Gläubigergruppe hier den entsprechenden Anteil leistet. Essen ist ohnehin sehr wichtig. Also in dem Zusammenhang.
Ja, absolut.
Hungrig verhandelt sich ganz schlecht. Egal.
Wie sagte da einer meiner früheren Kollegen, ohne Mampf kein Kampf.
Ja, aber jetzt auch wieder die Zufälle des Lebens, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, lieber Christian. Ich muss als junger Anwalt einen Sozialbeamten verhandeln mit dem Betriebsrat, war total aufgeregt, ängstlich, weil ich sowas noch nie gemacht hatte, fuhr dann hin und war total hungrig. Und meine liebe Frau hatte mir ein Vesper gemacht und ich kam an und ich wusste, ich muss das jetzt essen, sonst wird es nix. Und da saß da der Betriebsrat, der Anwalt vom Betriebsrat und der Gewerkschaftssekretär und da habe ich gesagt, es tut mir jetzt echt total leid, aber ich muss jetzt erst mal das Vesper, sonst können wir nicht arbeiten. Habe ich dann in aller Ruhe gemacht, die haben dann zugeschaut und wir haben einen tollen Plan hingekriegt und das Verfahren konnte zwar da nicht veräußert werden, aber man hat es stillgelegt und hat dann noch nur so ein Abschiedsfest gemacht. Und das Tolle war dann, Jahre später kam dieser Gewerkschaftssekretär zu mir und sagte, wissen Sie, Herr Hörmann, in dem Moment, wo Sie damals das Vesper ausgepackt haben, da wusste ich, mit dem können wir sprechen, das funktioniert. Und das war ja alles unbewusst ein Zufall, aber manchmal braucht man einfach das Glück in so einer Situation und war halt auch menschlich. Ja,
absolut. Vertrauensbildende Maßnahmen.
Ja.
Prima. Das heißt also, wenn wir jetzt mal abgesehen davon, dass du vermutlich Tag und Nacht aktuell arbeiten musst angesichts dieser Welle, gibt es dann doch noch für einen aktiven Passivsportler andere Dinge, die er dann auch noch gerne tut, nämlich Bist du auch gerne Koch oder?
Um Gottes Willen. Also nur, also kochen, also das ist keine, also ich bin so ehrlich, ich kann bei uns zu Hause in der Küche die Kühlschranktür aufmachen und die Mikrowelle bedienen, aber sonst leider nichts. Aber wie hat es der Marcel Rechernitzky mal so schön gesagt, man muss kein Schriftsteller sein, um zu beurteilen können, ob ein Buch gut oder schlecht ist. Also ich bin, sieht man mir ja leider an, ein bisschen, ich gehe gern essen, aber der Vordergrund ist eigentlich auch nicht das Essen, sondern tatsächlich, wenn du mit Freunden unterwegs bist, der Austausch. Ja. Und wenn du, wenn du zusammensitzt, gute Gespräche führst, vielleicht ein gutes Glas Wein dazu trinkst, das ist eigentlich das Leben, oder? Das ist
genau, und in den Situationen, in denen du dich befindest, ja, auch eben, wie wir an deinem Beispiel festgemacht haben, vertrauensbildend, bewusst oder unbewusst, aber es löst eben dann auch Blockaden auf.
Ja.
Lieber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Insights. Ich glaube, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Wir sehen uns bald wieder, weil wir gemeinsam in 14 Tagen einen Restrukturierungs-Roundtable hier haben werden. Freue ich mich sehr drauf, auch für meine Zuhörer. Weitere Gelegenheit, dich dann auch live oder ja sogar live, aber dann auch in voller Größe sehen zu dürfen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und wir werden uns nicht aus dem Weg gehen.
Herzlichen Dank, lieber Christian.